herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute in diesem Podcast rund um Dungeon Crawl Classics mit Reisen auf fremde Ebenen, Planeten und natürlich auch auf einer Welt beschäftigen. Und das hat natürlich einen Grund, da wir ja gerade in der Finanzierung sind für Panik auf dem Purpurplaneten und, wie der Titel schon vermuten lässt, spielt das Abenteuer auf einem fremden Planeten. Da gibt es einen kleinen Abschnitt im Abenteuer, wie man auf den Purpurplaneten überhaupt gelangt. Und ich fand das ganz interessant, um sich mal grundsätzlich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Ja, einfach weil es wahnsinnig viele, wie heißt es schön, Tore öffnet für neue Ideen und für neue Möglichkeiten in der Kampagne.
Genau. Es ist ja ohnehin ganz interessant, wenn man in einer Fantasy-Welt auf einen anderen Planeten kommt, weil es gibt natürlich viele andere Existenzebenen. Es gibt ja die Ebenen des Chaos oder die Ebene der Ordnung oder die Hölle oder den Himmel und die Ebenen, wo irgendwie die Elementarkräfte ruhen und so weiter. Aber natürlich auf einen anderen Planeten reisen ist dann nochmal was anderes.
Ja, aber ich möchte dich ja doch bitten, halte bitte deine Science-Fiction aus meiner Fantasy.
Ja, weil das ist
ja der Gag von Dungeon Crawl Classics, dass sie davor eben keine Angst haben, weil sie sich ja so an den Appendix N, an dem Anhang N orientieren. Und da sind halt Science-Fiction-Elemente in der Fantasy völlig normal. Ich hatte auch so eine Phase, wo ich sowas doof fand. Ja, ich erinnere mich noch damals bei DSA, als dann auf einmal dieser Magierturm da ins All flog oder so. Das fanden ja alle ganz furchtbar. Aber ich finde das als Gag durchaus nett, weil es einfach nochmal eine ganz andere, einen ganzen Strauß an Möglichkeiten eröffnet, der einfach sehr spannend ist und so ein bisschen Gamma World in deine Fantasy kriegt. Ich finde das gut.
Ja, wenn man sich die Literatur so ein bisschen anschaut, also ich habe jetzt mal vor dem Podcast ein bisschen nachgedacht, also ganz spontan fällt mir natürlich ein, die Geschichten rund um Ember, also Roger Zelazny, der die Chronik von Ember geschrieben hat, in der ja im Grunde alles darum geht, dass jede Welt, die existiert, nur ein Schatten von Ember ist, der großen Stadt, dem großen Reich in der Mitte des Universums. Und dadurch geben sich natürlich viele merkwürdige Abenteuer. Und wir haben gleichzeitig auch noch eine ganz schöne Idee, wie die Welt des Chaos aussieht. Denn es gibt ja einen Roman, der spielt dann an den Burgen des Chaos.
Ja, dann haben wir natürlich hier Elric und Corum und die ganzen Geschichten, der ewige Held. Also die selber springen ja gar nicht so viel, aber da hast du halt auch die Welten des Chaos und der Ordnung. Und dann hast du den ewigen Helden, der einfach überall nochmal neu existiert. Hat auch einen riesen Einfluss. Dann mir fällt gerade ein, das hatten wir in der Besprechung gar nicht erwähnt, aber so ein kleines bisschen. Es gab mal eine Fantasy-Reihe, die nannte sich, ich glaube, Welt der Meister. Ich bin gar nicht ganz sicher. Da spielen Rollenspieler, die auf einmal sich in ihrer Fantasy-Welt und in den Körpern ihrer Charaktere wiederfinden.
Okay, wie bei The Gamers dann.
Ja, so quasi. Ne? Das ist ist ewig her und ist auch durchaus ein ernst gemeinter Fantasy-Roman gewesen. Das war ganz spannend. Bloß, ich glaube, ab dem zweiten oder dritten in der Reihe war halt die Tatsache, dass die Rollenspieler sind, spielte keine Rolle mehr, sondern war es halt ein Fantasy-Roman einfach. Aber das war auch ganz witzig. Ist ja irgendwie auch ein Ebenenwechsel, den wir da machen.
Ja, das stimmt. Ganz klassisch ist dann natürlich auch noch Paul Andersons Dreiherz, wo dann ein Soldat im Zweiten Weltkrieg, der irgendwie auf einer so einer Spezialmission war, meine ich, der wird dann in eine Fantasy-Welt katapultiert und muss dann da eben als Paladin gegen das Chaos antreten. Und es gibt noch was anderes in einer Kurzgeschichte von Jack Vance aus der Sterbenden Erde. Da muss ein Zauberlehrling muss eine Rakete besteigen, um zu einem Planeten zu fliegen, um da einen anderen Magier zu treffen.
Das weiß ich gar nicht mehr, ja.
Das fand ich aber auch ganz schön. Und das bringt uns so ein bisschen auch auf diese planetaren Ebene zurück, die ja beim Purpurplaneten der Fall ist. Gleichzeitig bringt uns das auch so ein bisschen rein in die Historie von DCC-Abenteuern, denn andere Ebenen oder andere Welten sind natürlich nicht fremd in diesen Sachen. Ich starte einfach mal mit einem Trichter, den wahrscheinlich auch viele Leute kennen. Das ist eben der aus dem Grundregelwerk, das Portal unter den Sternen.
Ja, geht ja direkt damit los. Ne?
Also genau.
Da ist ein Portal und das taucht nur dann auf, wenn die Sterne richtig stehen und geht da mal rein, dahinter sind tolle Schätze und dann hast du dahinter den Dungeon. Ganz klassischer Einstieg, hat natürlich im Endeffekt keinerlei Einfluss auf das Abenteuer. Ne? Das könnte auch ein verschütteter Eingang sein, der irgendwie durch ein Erdbeben freigelegt wurde oder sonst irgendwas. Aber es geht direkt damit los. Ich bin gar nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass Goodman das mit Absicht gemacht hat, dass der so ein Abenteuer da gleich mit reingenommen hat, um eben gleich zu sagen, hier Leute, wir bekämpfen hier keine Riesenratten in Kellern von Tavernen, sondern das geht hier gleich mit Portalen los.
Ja, das ist richtig, ja. Also eine andere Sache ist natürlich, es gibt dann noch diesen Trichter Not in Kansas Anymore. Da werden dann normale Leute eben in eine Fantasy-Welt gebracht und müssen sich da irgendwie durchschlagen. Das ist dann im Grunde das Konzept, was du vorhin mit dem Roman erzählt hattest.
Ja, das ist übrigens sowas, da fällt mir gerade ein, Gene Wolfe macht sowas auch ganz häufig hier, der ja doch ziemlich berühmte Fantasy-Autor, der irgendwie normale Leute in irgendwie, es gibt einen Roman, da versetzt er einen Bankangestellten oder was auch immer, irgendwie einen Buchhalter in den Körper eines Piraten oder Mythgarthel ist ja, glaube ich, auch ganz ähnlich. Diese Doppelreihe, wo ein Teenager, glaube ich, auf einmal ein Held ist in der Fantasy-Welt und so. Das ist da ziemlich häufig in den Romanen von denen.
Gab es nicht auch diesen einen Decamp-Roman, wo einer in das antike Rom zurückreist, irgend so ein Wissenschaftler oder sowas? Ist auch so ein Appendix-N-Buch. Liegt irgendwo in einer meiner Umzugskisten.
Kenne ich nicht. Aber hier ein Yankee, ein König Artus Hof gibt's natürlich
klar,
noch. Ja, natürlich. Das ist ja auch ein alter Klassiker. Ne?
Sehr klassisch, ja. Naja, gut. Also wir wollen nur einen kurzen Überblick geben. Also es gibt noch so zwei andere Sachen, die ich ganz interessant finde in der Hinsicht. Das ist einmal Intrigen am Hof des Chaos, beziehungsweise Kabale am Hof des Chaos oder Kabale am Chaoshof, je nachdem, für welchen Titel wir uns dann am Ende entscheiden. Da werden dann Stufe 1 Charaktere direkt mit den höheren Mächten in Verbindung gebracht und müssen sich dann mit Göttern umherschlagen, die etwas haben wollen. Startet natürlich mit einem Einstieg, der sehr ungewöhnlich ist, weil man schaut sich nämlich ein Theaterstück an, so ein Puppentheaterstück, und wird dann in eine fremde Welt gezogen.
Dann ja, und hier das Loch im Himmel, was ja jetzt demnächst rauskommt. Wie weit seid ihr eigentlich?
Wenn dieser Podcast erscheint, müsste das Ganze bald in den Druck gehen.
Ja, sehr gut, sehr schön. Ja, das geht ja auch direkt damit los, dass dieses Loch im Himmel ist ein Portal zu einer anderen Ebene. Und da muss dann eine Frau, deren Namen wir nicht nennen dürfen, befreit werden.
Ja, korrekt. Ja, und dann hattest du auch noch was Neueres gespielt von Michael Curtis, nämlich das 97. Abenteuer, The Queen of Elfland's Son.
Ja, das ist auch ein Ebenenwechsel, und zwar ins Elfenland, wie sich das gehört für ein Abenteuer um den König in Elfenland oder in diesem Fall die Königin von Elfenland. Da ist der Ebenenwechsel gar nicht so bewusst, spielt aber im Abenteuer eine ziemlich wichtige Rolle. Kann wenig drüber verraten, weil der Spaß des Abenteuers ist nach und nach das Geheimnis aufzudecken, was denn da jetzt passiert. Und insofern sage ich mal nichts weiter. Aber ist schönes Abenteuer, was auch in Übersetzung ist. Also irgendwann demnächst kommt raus.
Es ist ein unendlicher Quell an interessanten Abenteuermaterialien.
Das
muss man einfach so sagen, ja. Nun, jetzt ist natürlich der Purpurplanet nochmal was anderes. Wie gesagt, es ist keine neue Ebene. Es ist ein Planet, der eben in derselben Welt irgendwie existiert, aber eben Millionen von Kilometern entfernt von der Heimatwelt der Charaktere. Und in dem Zusammenhang lohnt es sich natürlich jetzt zu schauen, wie komme ich dahin? Und es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, wie man so entfernte Orte oder eben auch Orte auf anderen Existenzebenen erreicht. Es gibt im Grunde den Weg der Magie, also mit Hilfe eines Zauberspruchs. Oder es gibt einen Weg durch, ich sag mal, Technologie, ja, also sowas wie Portale, die natürlich irgendwie magisch aufgeladen sind. Oder eben auch technische Hilfsmittel, wie zum Beispiel irgendwelche Teleportationsgeräte. Und ich würde sagen, wir schauen uns diese beiden Wege mal etwas genauer an und starten einfach mal mit einem Zauberspruch. Es gibt einen Grad-3-Zauber im DCC-Regelwerk, der nennt sich Ebenenwechsel. Wie funktioniert der?
Ja, ist halt ein Zauberspruch, ne? Also wir zaubern und ist Grad-3, also ist durchaus für höherstufige Charaktere gedacht. Wir werden auch dann gleich noch sehen, warum das so ist. Je nachdem, wie gut man würfelt bei dem Zauberspruch, mit einem Schritt, wie immer wieder betont wird, ist man dann an einem anderen Ort. Und je nachdem, wenn man in den niedrigen Bereichen des Würfelns ist, man ein paar Kilometer weg. Also das Niedrigste ist hier, das Kleinste ist bis zu 150 Kilometer Entfernung, wenn der Zauber gerade so gelungen ist. Und das Ganze geht dann hoch bis 3000 Kilometer. Man kann Leute mitnehmen gegebenenfalls, dass man da nicht alleine ist. Und wenn man dann noch besser würfelt, dann kann man auch die Ebene wechseln. Dann kann man irgendwo hingehen, kann Leute mitnehmen, kann Dinge mitnehmen, kann wieder zurückkommen oder nicht so einfach zurückkommen. Man kann aber auch trotzdem jeweils noch auf der Ebene bleiben. Was ich ganz wunderbar finde, sind die Zauberpatzer, nämlich der Zauberwirker und nahegelegene Verbündete werden 1W16 Kilometer in eine zufällige Richtung teleportiert.
Das kann sehr unangenehm sein. Ja. Also gerade wenn man auch irgendwie zeitlich ein Ziel erreichen muss und wir müssen jetzt dann und dann hier genau zum Sonnenuntergang den roten Rubin auf die Bergspitze bringen und dann ist man aber 16 Kilometer davon entfernt und muss irgendwie dann noch innerhalb von 2 Stunden irgendwie den Berg erklimmen, könnte problematisch werden.
Also wie dieser ganze Zauber, der Spielleiter oder die Improvisationsfähigkeiten des Spielleiters, genauer gesagt, werden hier ganz schön gefordert. Also das ist so, ob es jetzt der Patzer ist oder die Tatsache, dass einer einfach den Zauber spricht und sagt, ja, Leute, ich teleportiere mich jetzt einfach da an Ort und Stelle oder, oh, wisst ihr was, mir ist das jetzt so gefährlich, ich teleportiere mich auf eine andere Existenzebene oder so. Da ist schon der Spielleiter gefragt und das zeigt auch, dass in den höheren Stufen das Chaos von DCC immer spaßiger wird, nenne ich es mal, immer mehr ins Zentrum rückt, dass da die Charaktere wirklich eine Menge Möglichkeiten haben, Dinge zu verändern. Naja, dann könnte der Zauberwirker mit nahegelegenen Verbündeten einfach den Platz tauschen, was ich auch sehr lustig finde. Oder die Kleidung und Besitztümer des Zauberwirkers werden irgendwo hin teleportiert, 30 Kilometer entfernt und dann steht er nackt und ohne Ausrüstung da. Das ist schon, ne? Oder sämtliche Waffen der Gruppe werden an einen unbekannten Ort teleportiert, finde ich auch sehr unterhaltsam. Ist auch eine schöne Möglichkeit, mal ein paar zu mächtige magische Gegenstände, die man gerne auswählen möchte, wieder.
Das stimmt natürlich, ja. Ansonsten finde ich ja wahnsinnig faszinierend bei diesem Zauber, und das gilt für sehr viele von diesen DCC-Zaubern, dass die mehrere ganz klassische D&D-Zauber zusammenbringen. Denn innerhalb dieses Zaubers haben wir einmal diese Möglichkeit, eben auf der Welt, in der wir uns befinden, hin und her zu teleportieren. Wir haben gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, in eine andere Existenzebene zu verschwinden. Und wir können, wenn wir eben das absolute Maximum erreichen, nicht nur gewaltige Armeen und Festungen durch Raum und Zeit teleportieren, sondern wir können auch Portale erschaffen damit. Und das finde ich eigentlich ganz ökonomisch, ja. Also den Zauber sich anzuschauen ist krass, der ist lang. Also da muss man sich schon irgendwie ein bisschen genauer drauf vorbereiten, wenn man den spricht. Aber ansonsten ist das schon sehr interessant, was da alles drin abgebildet ist.
Ja, und durch die Zufälligkeit ist es halt eben kein unendlicher Machtfaktor für die Charaktere, ne? Obwohl man da sehr weit oben sehr gute Sachen machen kann, ne? Und man kann ja so ein bisschen beeinflussen, wie gut der Zauber wird durch den Zauberbrand, aber halt nur so ein bisschen, ne? Und die guten Sachen, Portal öffnen und so weiter, gehen dann halt so bei einem Zauberwurf von irgendwie 30, 32 oder sowas los. Da muss man dann doch erstmal hinkommen und dann verbrennt man da diverse Punkte und dann würfelt man vielleicht viel zu gut und dann klappt das doch nicht so, wie man das gern möchte. Also typisch DCC halt. Aber das ist halt das Schöne an diesen Tabellen. Also ich glaube, wie jeder so eine Phase, wo ich keine Tabellen mochte. Das ist so ein bisschen zurückgekehrt, mein Spaß an Tabellen. Und die Zauber hier sind definitiv ein Grund dafür, weil eröffnet einfach ganz andere Möglichkeiten, wenn jeder Zauber, je nachdem, wie gut man würfelt, unterschiedliche Auswirkungen hat.
Wenn wir uns zurückbesinnen und einen Weg auf den Popo-Planeten finden wollen, dann ist ja eben ein Weg dieser Zauber, ne, das wäre eine Option. Dafür müssen die Charaktere natürlich irgendwie von diesem Purpurplaneten wissen. Das kann natürlich über den Patron zum Beispiel erfolgen, der natürlich ein großes Interesse an den merkwürdigen Artefakten und Relikten auf diesem Planeten hat, wie beispielsweise die Grünsteine. Das sind ja sehr mächtige Gegenstände, die man da findet. Dadurch könnten die Charaktere dann selber versuchen, durch eben den Wechsel dahin zu kommen. Der Patron könnte die natürlich auch auf den Popo-Planeten schicken. Der hat ja auch, also Sesrekan hat ja auch gewaltige magische Kräfte und könnte ihnen ein Portal eröffnen zu diesem Planeten. Und was ich auch ganz interessant finde, weil du ja auch gerade die verschiedenen Patzer erwähnt hast, also so ein Fehlschlag bei einem Zauber, kann eben auch resultieren, dass die Charaktere ja auf diesen Planeten landen, ohne dass sie es wollten und müssen sich dann damit irgendwie auseinandersetzen.
Ja, das ist ja das, was das Abenteuer oder die Box ja so ein bisschen vorschlägt, ne? Dass die Charaktere da aus Versehen hinkommen und das Ziel ist, wieder zurückzukommen. Was auch ein tolles Abenteuerziel ist. Also das ist so, man muss die Welt erforschen, man muss sich ein bisschen was angucken und man muss herausfinden, wie kann man Ebenen reisen oder eben Planetenreisen umsetzen. Und wenn dann die Magie halt auf einmal ganz anders ist und das alles völlig anders funktioniert und man Grünsteine hat und ich weiß nicht was, dann muss das halt erstmal rausgefunden werden. Das heißt, wir haben ein Rätsel und wir haben ein Erforschen und wir haben Monster, die keiner kennt und so. Ja. Popo-Planet ist schon toll.
Ja, es ist sehr gut. Danke, Andreas.
Ja, ich dachte, ich erwähne das nochmal. Ja, genau.
Gut zu erwähnen, ja. Ich finde es ja auch cool gemacht, weil du eben wirklich einen fremden Planeten, also einen kleinen Abschnitt eines fremden Planeten ja untersuchst und dich da irgendwie mit neuen Herausforderungen herumschlagen musst. Das finde ich irgendwie schon ganz gelungen. Es gibt natürlich noch einen anderen Weg, abgesehen von dem magischen Weg, in Anführungszeichen, gibt es natürlich diesen Weg über Technologie bzw. über Portale. Die sind natürlich auch irgendwie magisch angetrieben, müssen aber nicht. Die können natürlich auch über irgendwelche fremdartige außerirdische Technologie laufen. Und ich finde bei Portalen, das hat mich damals schon super fasziniert, weil das ja eben auch in der ganzen Welt von D20-Rollenspielen so irgendwie tief verwurzelt ist, diese ganze Welten. Gerade auch bei den Vergessenen Reichen, das ist ja die Reiche heißen ja deswegen vergessen, weil es mal Portale gab, die unsere Welt mit den Vergessenen Reichen verbunden haben, aber niemand hat mehr diese Portale und darum wurden diese Reiche vergessen. Und ich finde das irgendwie ganz spannend, mit Portalen herumzuspielen, weil Portale können eben ganz viele tolle Sachen machen. Und ich finde das eben sehr spannend, was für Formen die zum Beispiel haben können. Also ich erinnere mich an so Märchengeschichten, wo dann eben so verwachsene Bäume einen Weg in die Feenwelt darstellen oder Pilze, die im Kreis wachsen, sind dann so Feenringe, die führen dich dann ebenfalls in eine fremdartige Feenwelt.
Ja, das ist auch bei Dreiherz, ne? Das ist da die Hügel der Feen. Da sind es ja chaotische Wesen, also böse und den Menschen nicht wohlgesonnen und so. Genau. Ja, und dann hier Alice in Wonderland wollen wir auch nicht vergessen, ne? Hier, das ist der Kaninchenbau.
So. Ja, genau. Ja. Aber es könnte eben auch was völlig anderes sein. Es könnte eben auch sein, dass du in einem Buch einen gewissen Satz rückwärts lesen musst oder sowas und dann ergibt sich daraus ein Weg, der dir offenbart wird, ne? Ein geistiger Weg. Oder es eröffnet sich irgendwie ein Portal auf magischem Wege oder sowas. Das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Und ich muss auch sagen, der Film Stargate ist natürlich schon sehr schön, also hat mich als Kind sehr, sehr fasziniert und ist natürlich auch ein gutes Beispiel, wie so Portale funktionieren und wie es auch ist, auf einem fremden Planeten zu stranden, bei dem man nicht genau weiß, wie man sich mit den Leuten verständigt und was für Herausforderungen hier einen erwarten.
Keine Frage. Und dann werfen die Portale natürlich auch Fragen auf einfach, nämlich wer hat das Portal erschaffen, ist wieder ein Rätsel. Das Schöne aber ist so, jedes Portal kann ein Rätsel sein und zwar egal in welche Richtung. Das können natürlich Portale sein, die Charaktere mit Absicht öffnen, aber das können eben auch oder beziehungsweise meistens sind es eben Rätsel. Und Rätsel sind immer schön, weil dann haben die Charaktere beziehungsweise haben die Spieler was rumzurätseln und haben dann eine Aufgabe, nämlich rauszufinden, wo das jetzt herkommt und was das bedeutet. Und eine der wichtigen Fragen wäre dann zum Beispiel, wer hat das Portal erschaffen und daran direkt angeschlossen, warum? Warum ist denn da jetzt hier ein Portal? Ist der geflohen? Wollte der irgendwas reinlassen, was nicht durch soll? Klassisches Cthulhu-Thema.
Ganz klassisch ist ja, dass Portale eben Reisen abkürzen, ne? Das ist ja der große Faktor von Portalen, ne? Also man kann mit Hilfe eines Schrittes Tausende von Kilometern oder eben auch Existenzebenen überwinden. Das hat aber auch seine Nachteile, weil Portale funktionieren, je nachdem wie sie konstruiert sind, entweder nur in eine Richtung, das heißt also wir sind da gestrandet und kommen nicht mehr zurück, oder sie funktionieren in beide Richtungen, das bedeutet aber auch, dass auch von der anderen Seite etwas rüberkommen kann. Und wie du gerade schon sagtest, wenn Dinge geöffnet sind, dann zieht das auch andere Wesen an, die ein Interesse vielleicht an dieser Welt dann entdecken und vielleicht eine Invasion starten.
Genau, oder ist vielleicht was eingesperrt worden dahinter, ne? Also ein Portal, dahinter wurde vielleicht eine Dimension erschaffen, extra als Gefängnis für irgendwen und dann wurde das Portal geschlossen. Dann haben wir wieder das Rätsel des Portals und wenn es jemand öffnet, ist das halt doof. Wäre wieder klassisch. Dann Portale, durch die eine Invasion stattfinden soll. Entweder wir in andere Welten oder andere Welten zu uns, was ja auch ein sehr spannendes Thema ist, was, glaube ich, DCC noch nicht aufgegriffen hat, oder? Die Alien-Invasion quasi oder eben die, was auch immer, Dämonen-Invasion auf die DCC-Welt wäre ja mal so ein klassischer Game-Changer, der schöne Kampagne.
Das stimmt. Könnte. Es gibt für den Dämonenfürst gibt es tatsächlich sowas. Da gibt es einen Schatten des Dämonenfürsten, wo sich merkwürdige Kreaturen, die Rehen genannt werden, die haben dann ein Interesse an der Welt gefunden und gelangen dann mit Hilfe von Portalen oder anderen Rissen in der Leere auf die Welt und versuchen die dann zu vernichten. Mhm. Was ich übrigens ganz spannend finde in dem Zusammenhang mit den Portalen ist, dass die Portale ja nicht nur Orte so verbinden können, sondern auch Zeiten. Das ist sehr cool. Also ist ja gerade in so Feengeschichten und Elfengeschichten ist das ja so ein wichtiger Faktor, ne, wo man durch das Portal schreitet und irgendwie ne, 3 Minuten in der Feenwelt verbringt, aber dafür 30 Jahre in der realen Welt vergangen sind.
Oder eben Zeitreise in die Vergangenheit oder sowas wäre ja auch alles möglich. Ne?
Ja, und das ist natürlich auch sehr cool. Was ich da natürlich ganz geil finde, auch das ist ja in DCC schon drin, ne, der Zeitreisende als Monster gibt's ja. Ja. Und es ist also auch schon so als Idee drin, dass du natürlich den Purpurplaneten besuchen kannst, da lange, lange Abenteuer hast, mit einem Portal zurückkehrst und dann eigentlich entweder nicht viel verändert ist auf der normalen Welt, weil das Portal eben auch so ein Zeitportal war. Oder natürlich könntest du anschließend auch in der Postapokalypse von Mutant Call Classic landen, wenn du wieder zurückkehrst. Das wäre natürlich auch nochmal ein interessantes Finale für so eine Kampagne.
Beziehungsweise, was heißt Finale? Das könnte auch der Anfang für eine neue Kampagne sein, wenn alle sagen so, hier, die Charaktere sind cool, die sind jetzt Stufe 6, wir wollen die weitermachen, aber, oh, nee, normale Fantasy.
Es ist so ein bisschen wie das alternative Ende von Army of Darkness, ne, wo er in so eine Apokalypse kommt.
Stimmt. Ja, und das Schöne an dem, also im Endeffekt ist ja, Mutant Crawl Classics ist ja im Endeffekt eine dauerhafte Zeitreise, weil man ja dauernd die alten Gegenstände wiederfindet und dann rumrätselt, was die wohl konnten oder nicht konnten oder so. Ja gut, aber es sind ja viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch hier ein Weird West Setting für DCC, was irgendwie jetzt demnächst mal rauskommt. Und ich weiß nicht, was alles. Das sind alles Sachen, die man miteinander verbinden kann. Das hatten wir uns auch im Vorgespräch kurz drüber unterhalten. Das ist halt vielleicht auch eine sehr spannende Möglichkeit, überhaupt die verschiedenen Ebenen oder Portale oder so zu nutzen, ist alle Kampagnenwelten für ein Regelsystem, die so im Laufe der Zeit rausgekommen sind, mal miteinander zu verbinden. DCC bietet sich da natürlich super an, aber da kann man auch, keine Ahnung, Tiny Dungeon nehmen oder von mir ist auch D&D 5 oder so. Da ist ja jeweils genug rausgekommen und das könnte man dann über diese Tore alles miteinander verbinden. Und ich weiß, dass ich als, ich sag mal, Jugendlicher, also in meinen Rollenspiel-Anfangszeiten, da hatten wir immer sehr viel Spaß mit den 3 oder 4 Abenteuern, die wir gemacht haben, wo wir Leute waren, die nicht in die Gesellschaft gehört haben. Also ich weiß, irgendwann habe ich mal hier Sturmbringer-Charaktere in eine Cthulhu-Welt, die 20er Jahre Amerika gebracht. Und die hatten einen riesen Spaß, irgendwie mit den Flügeln Leute zu erschrecken oder der Barbar hat Gangster verprügelt, die halt schwächlich waren im Vergleich zu ihm und so. Das war ein riesen Gaudi. Das hat uns super Spaß gemacht. Aber ist auch natürlich so ein bisschen One-Trick-Pony, ne? Das funktioniert halt einmal und dann muss man ein bisschen mehr machen, als einfach nur cool anders sein.
Ja, klar. Aber als Grundlage ist es natürlich nicht schlecht. Ne? Also auch wenn man gerade an sowas denkt wie Starcrawl oder so, wo die Charaktere ja dann in so einem Science-Fiction-Setting sind, auch so ein DCC-Fanzine-Bereich, ne? wo man nochmal eine ganz neue Welt erforschen kann.
Ja.
Das ist irgendwie schon ganz cool, ja. Aber lass uns noch mal ganz kurz zu den Portalen zurückkehren. Und zwar finde ich eben interessant, also Portal ist natürlich schon sehr wichtig. Und wenn man Wissen hat über ein Portal und vielleicht sogar weiß, wie man das Portal aktiviert, dann ist das ein sehr kostbarer Schatz, der natürlich dir auch viele Möglichkeiten offenbart. Und ich muss wieder an den Film Stargate denken. Ich habe die Serie übrigens nie gesehen, also ich weiß nicht, wie das fortgeführt wird. Ich kenne nur den Film. Und da ist es natürlich gar nicht so einfach gewesen, das Ding überhaupt zu aktivieren. Und von der Existenz dieses Dings wussten auch wirklich nur die hohen Militärs und irgendwie 2, 3 Wissenschaftler. Und ich finde das irgendwie ganz schön, wenn man das auch als Schatz hat, ne? Also wenn die Charaktere wissen, okay, es gibt hier, ne, wir wissen jetzt, wo ein Portal ist oder wir haben den Schlüssel zu einem Portal und können damit Dinge anstellen. Es gibt da natürlich noch eine Variante. Man kann natürlich auch sagen, Portale sind irgendwie Teil der Gesellschaft, die sind irgendwie bekannt und so und das können sowas wie Sprungtore wie bei Babylon 5 sein.
Genau, ne? Oder hier bei Coriolis sind es die Portale zwischen den einzelnen Sternen oder bei Splittermond sind die Tore, die ursprünglich mal dafür gemacht waren, damit die große Welt eben doch in kürzerer Zeit bereisbar ist. Mhm. Ja, so eine Sache. Die Portale werden zu einem, sagen wir zum Alltag, aber nicht so alltäglich, dass sie jederzeit benutzen kann, sondern sind schon irgendwie was Besonderes. Ne? Also bei Splittermond muss man dann halt immer durch so ein Feen, was auch immer, Andersreich reisen, was halt immer so ein bisschen gefährlich ist. Und bei Coriolis ist es ja auch so, dass man da halt durch etwas durchreist, was nicht so ganz erforscht ist. Und
wie bei Warhammer 40.000 ist es ja auch, ne? Da muss er auch dann durch den Warp reisen, der natürlich auch Heimat der Dämonen ist und so.
Ja, genau. Mhm. Andererseits, wenn man es dann wirklich alltäglich macht, die tolle Roman-Duo Ilium und Olympos von Dan Simmons, da sind ja nur noch 1 Million Menschen auf der Erde übrig, die von den Post-Humans da gelassen wurden und auch genau auf dieser einen Zahl gehalten werden. Und denen wurden Faxgeräte zur Verfügung gestellt. Das wird wahrhaftig Faxen genannt. Das sind also quasi Portale. Die Leute können von einem Fax zum anderen faxen und reisen so zwischen den Städten hin und her und zwischen den Hubs, nenne ich es mal, zwischen den zentralen Orten. Was dann da die Auswirkung hatte, dass keine Karten mehr existieren und kein Mensch mehr eine Vorstellung von Entfernung hat, weil die Leute einfach dahin gehen und dann woanders wieder rauskommen und sowas wie Entfernung spielt keine Rolle mehr.
Interessant. Jetzt sagst du natürlich Faxgerät. Ist es dann wirklich so, dass ein Faximile dann existiert von dir, wenn du dich dann auf den Popo-Planeten faxen würdest, als Beispiel?
Ja, das ist okay. Der Roman hat so viele Pointen, dass ich, glaube ich, nicht den Roman nicht kaputt mache deswegen. Aber ja, das ist eine von den vielen Pointen. Das ist
auch krass.
Dass halt Kopien erschaffen werden und nicht der Körper selbst reißt. Das ist also, wird so nebenbei. Es ist jetzt, hat jetzt keine riesen Auswirkung auf den Roman, aber ist halt sowas, was rausgefunden wird, was die Leute dann doof finden, weil, naja, sind halt das nicht mehr sie selbst.
Also, genau, das ist auch eine sehr unheimliche Vorstellung, die ja auch in dem Roman bzw. dem Film Prestige aufgegriffen wird. Und das ist natürlich sehr cool in der Idee, dass die Charaktere den, also wenn wir jetzt nochmal beim Popo-Planeten bleiben, dass sie gar nicht den Planeten mit ihren eigenen Charakteren untersucht haben, sondern es waren Kopien, die da sind. Und wenn sie zurückkehren, sind da ihre Doppelgänger. Aber die Doppelgänger sind natürlich dann nicht mehr da, wo sie irgendwie gestartet sind, sondern die haben ja währenddessen was anderes gemacht. Und dann begegnen sie irgendwann ihren Klonen. Und das ist natürlich, ist natürlich ganz cool. Also das ist eine sehr gute Idee, was man damit machen könnte.
Sehr spannende Vorstellung. Also, ja. Wobei ich da raten würde, an die Spielleiter ein bisschen aufzupassen, weil das hat so ein bisschen was von, es war alles nur ein Traum. Wenn man dann zurückkommt und feststellt, das waren gar nicht unsere Charaktere, sondern das waren nur Kopien davon, dann können sich Spieler unter Umständen, je nachdem, wie es in Szene gesetzt wird, so ein bisschen betrogen fühlen. Weil sie dachten so, ja toll, wenn ich jetzt gestorben wäre, hätte ich ja einfach mit meinen echten, mit den Originalen weiterspielen können. Irgendwie, weiß ich nicht, da wird mir mein Protagonistendasein so ein bisschen geklaut. Da muss man gucken. Aber wenn man das natürlich als Pointe macht, dass man bei der Rückreise auf einmal Leute hat, die ähnlich sind und andere Leute, die, keine Ahnung, auf einmal Angst vor einem haben oder so, und dann stellt man fest, dass man eine Kopie ist, da schon ganz...
Da gibt's interessante Möglichkeiten. Das könnte man mal etwas intensiver erforschen, das Ganze. Ja, also auch diese Probleme, die Portale eben haben können. Ne? Also das gibt's ja auch noch. Also die können ja zum Beispiel Fehlfunktionen haben, wenn du, weiß nicht, zu viel Metall trägst, dann könnten die anfangen, irgendwie merkwürdige Dinge zu haben. Oder magische Gegenstände, die zu Fehlfunktionen führen, wenn man das Portal beschreitet. Oder eben auch Sachen, wenn es zum Beispiel so ein Gefängnisportal wäre, ne, dass es dann einfach sagt, okay, weiß ich, der Popo-Planet ist ein Gefängnisplanet und wenn du durch das Portal gehst, dann wird dir einfach sämtliche Waffen werden dir abgenommen, wie du vorhin schon mit diesem Zauberspruch beschrieben hast, dass das passieren könnte. Das ist natürlich auch eine interessante Option. Also da gibt's viele, viele Möglichkeiten, mit denen man Portale ins Spiel bringen kann. In dem Zusammenhang muss ich mal kurz erwähnen, also wir arbeiten ja hier auch durchaus mit einem Grundlagentext in gewisser Weise. Und zwar ist das ein kleines Büchlein von Paolo Greco, der hat das geschrieben. Der hat auch unter anderem Into the Odd mitentwickelt, wenn ich mich recht entsinne. Ich vermute, es ist Quisa Zadrach, wird es genannt, das Buch, so ähnlich wie bei Dune, der Auserwählte. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ansonsten, ich verlinke das unter dem Podcast. Das ist ein wirklich schönes kleines Buch mit tollen Zufallstabellen, woraus ein Portal besteht, wohin das Portal führt, was die Probleme sind und so weiter.
Man könnte jetzt nochmal erwähnen, was DCC noch so ein bisschen von vielen anderen Systemen unterscheidet. Damals wurden ja die verschiedenen Existenzebenen erst im Ausbauset von D&D eingeführt. Das heißt, die deutschen Rollenspielanfänger, die dürften ja bei vielen mit der roten Box gewesen sein, halt die nicht DSA gespielt haben. Und da haben wir ja nun mal diese vier deutschen Sets gehabt, nämlich das Basisset, Expertenset, Ausbauset und Masterset. Und das Ausbauset war Stufe bis 26, 16 bis 26 war das. Das heißt, das ist ja schon wirklich eine hohe Stufe. Das ist, 15 bis 25 war es, genau, 15 bis 25. Und das sind ja schon hohe Stufen. Und erst ab diesen hohen Stufen wurden neue Existenzebenen in die Kampagnenwelt mit eingeführt, zusammen mit dem Endgame, wie es so schön heißt, nämlich der Möglichkeit, halt selber eine Burg zu haben und ein kleines Herzogtum zu führen oder sowas. Und erst da kamen die Existenzebenen. Wahrscheinlich sind die eingeführt worden, müsste man mal historisch nachforschen, weil die gesagt haben, okay, die Charaktere haben jetzt hier eine Burg und wir müssen aber irgendwie noch die Möglichkeit geben, denen das Reisen irgendwie weiter zu ermöglichen und dass sie trotzdem halt Herren über irgendwas sind. sind oder dass Gefahren von anderswo herkommen oder so. Und da brauchen wir sowas wie Ebenen. Aber wo auch immer das herkommt, da waren es die hohen Stufen. Und hier haben wir es wie üblich bei DCC halt auch durchaus mal in der ersten Stufe. Ne? Das Kabal am Hof des Chaos oder wie es am Ende dann auch heißt, ist halt erste Stufe. Das ist schon...
Ist einfach ein Unterschied. Ne? Und auch diese ganzen Welten, die mit Planescape dann irgendwann kamen, ne? Das ist ja alles auch viel, viel später mit Siegel als die große Stadt der vielen Türen und so. Das ist ja dann alles viel später gekommen. Ich würde, bevor wir zum Ende kommen, noch auf so ein paar andere Ideen eingehen, so andere Wege, wie man Ebenen bereist oder wie man eben fremde Planeten erreist. Und ich gehe damit nochmal zum Anfang des Podcasts. Natürlich kann man eben auch anstatt Magie oder Portalmagie eben Technologie nutzen, ja? Also wir können uns natürlich auch innerhalb eines uralten Grabgewölbes mitten im Dschungel, so ähnlich wie bei Der Blutstein von Carl Edward Wagner, der erste Kane-Roman, können wir natürlich auch ein uraltes technologisches Artefakt finden. Und das könnte uns irgendwo hinbringen, ne? Also, dass man dann so eine Teleportationsstation hat, die uns auf den Purpurplaneten bringt oder auf einen anderen Planeten oder auch auf eine andere Existenzebene, auch möglich. Wer weiß, woran die Wissenschaftler da forschten. Es kann natürlich auch sein, dass man eine Rakete hat. Also, es gibt ein Abenteuer für sehr hochstufige Charaktere für DCC, wo man dann die 998. Konklave der Zauberer besucht. Und um dahin zu kommen, muss man eine Stadt erreichen, die im Weltall kreist, und das gelingt am besten mit einer Rakete. Es gibt aber natürlich auch noch die Möglichkeit zu sterben, denn wenn du stirbst, erreichst du auch eine andere Existenzebene.
Ja, Schwerter gegen den Tod, das ist das Abenteuer dafür, und ich habe, oh Gott, irgendwo, ich glaube, das war ein Third-Party-Abenteuer, wo das auch damit losgeht, dass die Leute sterben und dann aber wieder kommen können, so als erste Stufe oder zweite Stufe oder irgendwie sowas, Abenteuer.
Ja. Der klassische Satz, der Tod muss nicht das Ende bedeuten, ist natürlich hier das Programm des Abenteuers.
Also immer eine nette Idee ist, wenn der Spielleiter, sagen wir mal, den TPK nicht beabsichtigt hat und merkt, dass eigentlich alle so ein bisschen frustriert sind deswegen, weil das irgendwie einfach nur Pech war, dann kann man an der Stelle einfach weitermachen.
Mhm. Naja, und dann gibt's natürlich noch besondere Kreaturen oder Monster, die unsere Welt heimsuchen. Es könnte zum Beispiel sein, dass die ehemaligen Bewohner des Purpurplaneten ein Auge auf die Charaktere geworfen haben und sie darum herbringen und über so gewaltige geistige Kräfte verfügen, dass sie problemlos Millionen von Kilometern überbrücken können, um die Charaktere mit einer Hand aufzunehmen und dann auf den Planeten zu schmeißen. Aber es könnte natürlich auch einfach sein, dass wir Kreaturen haben wie die merkwürdigen Dimensionssegler, die auch aus einer anderen Existenzebene kommen.
Ja, das sind blauhäutige Seemänner, die auf Booten auf einmal aus dem Nichts auftauchen und zweimal täglich die Ebene wechseln können. Schon ganz witzig.
Ist das nicht ein toller Einstieg? Also du gehst irgendwie so durch die Gegend mit deiner Gruppe, hast irgendwie so einen kleinen Auftrag. Und dann kommen plötzlich die Dimensionssegler und wie bei Planet der Affen fangen die Leute alle ein. Dann schmeißen sie die in die Arena des Purpurplaneten und dann geht's los. Finde ich eigentlich ganz cool. Also vor allen Dingen, weil diese Kreaturen ja auch so merkwürdig sind. Also da steht ja auch nicht, wer deren Herrscher ist oder was sie im Sinn haben oder so. Das ist eigentlich alles ganz cool gemacht und bietet viel Spielraum für den Spielleiter bzw. der Spielleiterin.
Wobei hier, bevor jetzt alle, oh Gott, Railroading brüllen, entweder man macht sowas als Kampagneneinstieg, dann ist das okay. Man muss einen Weg finden, ne? Oder man macht es halt so, dass die Charaktere freiwillig durch das Tor folgen, weil, keine Ahnung, irgendwie entführt wurde oder irgendwas in der Richtung. Das, wo sie eben selber nicht von den Wesen automatisch besiegt und gefangen genommen
werden. Wäre natürlich der viel coolere Weg, ne? Du weißt, wo die Dimensionssegler ankern und du musst dich auf das Schiff von denen schleichen. Das ist natürlich schon ganz cool, ja. Ist dann auch ein interessantes Gefährt dann übrigens. War das nicht bei Elric, wo er mit den anderen ewigen Helden auf einem Schiff durch die Gegend fährt, um andere Ebenen zu erreichen?
Bestimmt. In einem der Romanreihen da treffen ja auch alle aufeinander irgendwie.
Ja, ich glaube, das war bei Elric war das.
Also ganz ehrlich, ist viel zu lange her. Habe ich zu Schulzeiten gelesen, denn die Romane, das ist, weiß ich nicht mehr.
Ja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, ja.
Ja, oh Gott, ja, noch viel länger als bei dir. Das ist,
Das Elric-Buch, ein Portal durch die Zeit, ja.
Ja, quasi, ja.
Sehr gut. Gut, bevor wir uns ganz in der Nostalgie und der Zeit verlieren, kommen wir zum Ende des Podcastes. Vielen Dank für die Zeit, Andreas. Und ja, ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen ein paar Tipps geben rund um Portale oder auch um Ideen, wie man Zaubersprüche verwendet oder wie man eben auf andere Existenzebenen reist. Und ich komme natürlich nicht umhin, nochmal zu erwähnen, dass Panik auf dem Purpurplaneten noch vorbestellt werden kann. Und es lohnt sich wirklich, das Ganze vorzubestellen, denn je mehr Leute mitmachen, umso voller wird die Box. Also man spart dann am Ende auch wirklich 30 Euro oder so, wenn irgendwie alle Stretch Goals erreicht werden, da die Abenteuer dann alle mit in diese Box kommen. Und das finde ich eigentlich ganz cool und ich finde es eigentlich auch fair, wie das gemacht ist. Ich hoffe, dass wir da den ein oder anderen für begeistern können, weil es ist ein wirklich gutes Abenteuer.
Ist es definitiv. Ne? Das sind drei kleinere Abenteuer, die im Original, also bei Goodman Games, getrennt erschienen sind. Und die werden jetzt hier mit in die Box gelegt, ohne den Preis zu erhöhen, wenn denn genug Vorbesteller zusammenkommen. Insofern, Leute, selbst wenn ihr schon bestellt habt und deswegen den Podcast hier hört, dann verbreitet es ein bisschen, macht ein bisschen Werbung. Es wäre schön, wenn wir das erreichen, weil es muss halt eine gewisse Grundmasse erzeugt werden, um die extra Druckkosten zu rechtfertigen. Ich meine, die Abenteuer kommen so oder so, dann werden sie halt hinterher einzeln verkauft. Aber wäre halt schon schön, wenn das alles in der Box wäre, muss man einfach sagen.
Damit haben wir den Werbeblock abgeschlossen. Ich hoffe, dass wir da den einen oder anderen für interessieren können. Es lohnt sich wirklich. Wir würden es nicht rausbringen, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass das cooles Zeug ist. Insofern hoffe ich einfach mal, dass das läuft. Das geht noch bis zum 31.01.2021. Heißt also, es ist noch ein bisschen Zeit, das Ganze zu finanzieren. Und ich sehe eigentlich optimistisch in die Zukunft.
Ja, also ich glaube, kommen wird es auf jeden Fall, wenn man sich die Entwicklung so anguckt. Aber ja, wie gesagt, je mehr Werbung ihr macht, umso mehr Kram haben wir da drin. Und das wäre ja schon schön, wenn unsere Box einfach wesentlich voller wäre als die Originalbox. Das wäre schon vom Gefühl für uns. Tut uns einen Gefallen. Ein bisschen Werbung.
Sehr gut.
Ja, gut, sehr schön. Naja, gut. Okay, Tränendrüse beendet. Schönen Dank fürs Zuhören. War mal ein Thema, mit dem ich mich vorher noch nicht so auseinandergesetzt hatte. War für mich auch mal ganz spannend. Insofern gucken wir mal, was uns noch so einfällt, worüber wir nochmal reden können.
Ich finde das grundsätzlich interessant, den Podcast für DCC so auch in diese Richtung zu bringen. Also, dass man sich mit ein bisschen mehr mit Themen beschäftigt und nicht nur mit den eigentlichen Regelmechanismen. Und ich glaube, da bieten sich noch viele Möglichkeiten, die man erforschen kann.
Bestimmt.
Alles klar, bis zum nächsten Mal dann.
Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.
Außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausburg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.